68 ist für mich in erster Linie ein Symbol. Also wir nennen das in der Geschichtswissenschaft einen Kulminationspunkt, also ein längerer Prozess, der da gewissermaßen zu seinem Höhepunkt kommt. Insofern finde ich es etwas schwierig, die gesamte Geschichte der APO, der Studentenbewegung, der Jugendbewegung der 60er Jahre eben immer nur mit diesem Jahr zu identifizieren. Es war ein längerer Prozess, der dahin geführt hat. Aber 68 ist dann eben zum Symbol geworden, ja, der Hippies auch, der außerparlamentarischen Opposition im Westen und so weiter. Vor allem wird damit aber verbunden eine neue Form von Protesten, provokative Formen, Demonstrationen, Sit-ins, Go-ins, diese ganzen Geschichten. Aber auch das war alles davor schon da, das darf man nicht vergessen. Es schlägt da nur um und wird gewissermaßen als zu einer massentauglichen Angelegenheit. Und das ist der Punkt, wo die neue Rechte gewissermaßen dann auch auf den Zug aufspringt heute, dass sie nämlich die alten Aktionsformen der Linken heute kopiert und sich selber damit in eine gewisse Tradition zu stellen sucht. Das funktioniert aber schon deswegen nicht, weil die neue Rechte eine ganz eigene Traditionslinie hat. Die brauchte 68 gar nicht. Deswegen halte ich das tatsächlich für ein taktisches Manöver.
Was ja dann bedient wird, ist so eine Art Feindbild, so ein Ressentiment, nicht nur bei der neuen Rechten, also Vertretern wie zum Beispiel Götz Kubitschek, sondern auch zum Beispiel von der CSU, der Alexander Dobrindt formulierte vor ein paar Monaten, dass es endlich eine konservative Revolution gegen den Geist der 68er geben solle. Wie ist denn sowas einzuordnen?
Gut, Dobrindt hat da natürlich versucht, gewissermaßen in den populistischen Chor mit einzustimmen. Für die Rechten ist 68 eben auch vor allem ein negatives Symbol. Also auch wenn sie jetzt versuchen, bestimmte Protestformen selber zu adaptieren. Es gilt gewissermaßen als der Punkt, an dem die amerikanische Re-Education im Westen dann endgültig zum Durchbruch gelangt ist. Das macht man daran fest, dass natürlich in dieser Zeit die kritische Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit, der Kriegsverbrechen, der Shoah, des Nationalsozialismus sehr, sehr lautstark dann geführt wurde und da einige Fortschritte dann in den folgenden Jahren auch durchaus erreicht werden konnten. Das sieht man in der Rechten durchaus als einen Verlust an. Also es wird dann häufig auf die Formel gebracht, das ist eine Art Identitätsverlust, der dort stattgefunden hat, weil die Deutschen über die Selbstkritik von sich selbst entfremdet wurden. Das eine und dann natürlich die ganzen kulturellen Folgen, Phänomene, die da auch eine Rolle gespielt haben. Die Kritik der Autorität, ein anderer Zugang zur Sexualität, natürlich Enttabuisierung überhaupt von Sexualität, Gleichberechtigungsdebatten, die Frauenbewegung, Pazifismus, all diese Dinge, die da mitspielten, sind natürlich erstmal Antipoden für eine autoritäre und nationalistische Bewegung.
Beim Blick auf eine Berichterstattung zu diesem 50-jährigen Jubiläum, 50 Jahre 68, auch wenn man das Jahr, das hattest du vorhin angedeutet, mit Vorsicht genießen solle, was die Deutung an diese Chiffre angeht, gab es natürlich Berichterstattung. Ich hatte mal vom Deutschlandfunk nochmal einen Beitrag rausgeholt, da heißt es, ich zitiere das einfach, die außerparlamentarische Opposition sorgte für eine grundlegende Modernisierung der Gesellschaft, Frauenemanzipation, Schwulenbewegung, antiautoritäre Kinderläden, aber auch die Impulse der Alternativ- und Anti-Atomkraftbewegung, die sind heute aus der Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. In der Neuen Züricher Zeitung hieß es dann, viele der damaligen Forderungen und Proteste sind aus heutiger Sicht erschreckend harmlos und sagen eigentlich nichts mehr. Das folgt so ein bisschen einer Idee, dass 68 in einer heutigen Gesellschaft gar nicht mehr gegenüber einer Gesellschaft steht, gar kein Anti mehr darstellt, sondern quasi ein Teil einer deutschen modernisierten Gesellschaft ist. Nun gibt es beim Blick auf 68 einige Akteure, die sich immer mehr nationaler orientiert haben. Bernd Rabehl, Horst Mahl, auch wenn der eher zum RAF-Umfeld gehörte als deren Anwalt, die haben so eine Nationalisierung von 68 vorgeschlagen. Wie passt denn das beides zusammen?
Nun, auf der einen Seite kann man das nicht leugnen, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, zumindest für die liberalen Teile der deutschen Gesellschaft. Da ist natürlich, hat dann auch ein Generationenwechsel stattgefunden und die Inhalte sind in die Politik dann eingewandert. In vielen Punkten hat 68 eine Modernisierung bewirkt. Man kann sich jetzt streiten, ob diese Modernisierung nicht so oder so stattgefunden hätte, aber sie waren da auf jeden Fall eine ganz treibende Kraft. Das würde ich nicht unterschätzen. Und dass heute auf der anderen Seite sich ehemalige Akteure der Bewegung, Frank Böckelmann wäre da zu nennen beispielsweise, ein ganz führender Akteur in der subversiven Aktion, also lange vor 68, der immer dabei war und der heute gewissermaßen Pegida nah ist mit seiner Zeitschrift Tumult, dass sich jetzt führende Akteure quasi gegen die eigene Biografie stellen, das mag mehrere Gründe haben. Ich denke, es hat einen habituellen Grund, dass wenn ich das Selbstbild habe von mir als ewigen Rebellen, dann tue ich mich mit genau den eben genannten Erfolgen auch schwer, weil dann kann ich ja nicht mehr weiter rebellieren. Das ist das eine. Und das andere mag durchaus sein, es ist ja nicht so, dass 68 so umgesetzt wurde oder die Forderungen und Inhalte so umgesetzt wurden, wie man sich das vorgestellt hat. Böckelmann hat schon vor vielen, vielen Jahren von einer schlechten Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft gesprochen. Das kann man sich so vorstellen, um ein Beispiel zu bringen, statt einer befreiten Sexualität wurde dann in der modernen bürgerlichen Gesellschaft die Sexualität wie alles andere auch zu einer Ware im Kapitalismus. So, das war zwar eine Enttabuisierung im Vergleich zum konservativen Gesellschaftsmodell oder konservativen Moralvorstellungen, aber es war nicht das, was man wollte. So, und man kann sich das jetzt auch durchaus so erklären, dass aus der Enttäuschung über eine schlechte Aufhebung jetzt versucht wird, eine schlechte Aufhebung der schlechten Aufhebung zu leisten, also das Rad wieder ganz zurückzudrehen. Das Zweite ist durchaus, es gab auch eine nationale Unterströmung in der APO, vor allem entlang der deutschen Frage der sogenannten. Das lag daran, dass führende Akteure, Rabehl wäre zu nennen, aber auch Dutschke, ja aus der DDR kamen. Und anders als die Masse der Studentenbewegung tatsächlich noch an einen Wiedervereinigungsgedanken geglaubt haben, aber einem, könnte sagen, unter antiimperialistischen Vorzeichen. Man wollte beide Besatzungsmächte loswerden. Das hatte mitunter eine nationalrevolutionäre Seite. Und da konnte die Rechte natürlich ganz hervorragend auch mit argumentieren. Und Leute wie Rabehl, Mahler, Oberlercher wäre noch zu nennen, ein ehemaliger Hamburger SDS-Kader, haben genau versucht, diese Seite dann im Nachklapp stärker zu betonen und 68 gewissermaßen zu einer nationalen Bewegung zu erklären.
Nun ist die AfD vor allem, zumindest was Wahlergebnisse angeht, im Osten erfolgreich. Da gab es, was 68 angeht, eine andere Geschichte. Sprich, in der DDR gab es auch Proteste, das wurde auch ausgeführt bei einer anderen Veranstaltung im Zuge der Reihe, aber da ging der Blick vor allem nach Prag. Und da hieß es Prager Frühling und da hieß es, dass der Versuch eines, wie es dann immer kolportiert wird, Sozialismus mit menschlichen Antlitz von oben, sprich von der Sowjetunion und den Satellitenstaaten unterbunden wurde. Sprich die Hoffnung, die da existierte, auf einen dritten Weg wurde so unterbunden und es gibt keine Form der Protestkultur, die sich so etabliert hat, kulturell etabliert hat, sondern es wurde ja autoritär unterbunden, weitestgehend jedenfalls. Nun stellt sich mir da die Frage, welche Rolle spielt denn gerade im Osten dieses 68er-Bashing? Was wird da vielleicht für ein Ticket bedient?
Das ist tatsächlich etwas merkwürdig, weil man auf der einen Seite ja eine Identität hat, die sich gegen die Kräfte der Sowjetunion, der DDR und so weiter auflehnte. Das ist das eine. Und jetzt rekurriert man aber plötzlich auf Inhalte, die gewissermaßen in diesem historischen Konflikt auf der anderen Seite, auf der Seite der Erhaltung der Ordnung gewissermaßen zu finden sind. Also sprich, das antiautoritäre Moment ist in den Ländern des ehemaligen Warschauer Paktes weniger ausgeprägt. Das auf jeden Fall. Das ist genau dieser kulturelle Umschwung, der dort weniger stattgefunden hat. Und nun beziehen sich die Leute, die eigentlich sich antikommunistisch in ihrer Sicht auf die Vergangenheit positionieren, genau auf dieses autoritäre Moment, das aber ja dazugehörte. Also das ist ein sehr starker Widerspruch und da kann man eben sehen, wie sehr der Westen dort dann mit anderen Begriffen verbunden wird, nämlich mit dem der Dekadenz beispielsweise, dem von Sittenverfall. Und das führt dann dazu, dass sogar Leute, die eigentlich ein stramm antikommunistisches Weltbild haben, dann diese Seiten der sozialistischen Vergangenheit dann plötzlich doch Lob preisen. Das geht bis in Zeitungen wie die Junge Freiheit hinein, wo dann plötzlich positive Artikel über die DDR gedruckt werden, weil dort eben Zucht und Ordnung herrschte, ganz platt gesagt, weil dort die Disziplin noch funktionierte. Das ist das Merkwürdige. Ich würde auf der anderen Seite aber vorsichtig sein und die AfD nicht zu einem reinen Ostphänomen erklären. Also da haben wir andere Wahlergebnisse in Baden-Württemberg, im Südwesten beispielsweise. Diese Rechnung geht ganz alleine nicht auf.
Nun ist die Veranstaltung in Halle überschrieben mit 1968, Feindbild und Geburtsstunde der neuen Rechten, das Ganze als Frage versehen. Das war so ein bisschen eine Aussage eines Buches, was vor ein paar Wochen erschienen ist, unter dem Titel Die Angstmacher, 1968 und die neue Rechte, von dem Autor Thomas Wagner im Aufbau Verlag erschienen. Und da heißt es dann auch im Klappentext, 68 sei nicht nur die Geburtsstunde einer linken Bewegung jenseits der Sozialdemokratie, sondern sei auch ein Erneuerungsprozess des rechten Spektrums, das unter dem Begriff der neuen Rechten gefasst wird. Und dann erklärt dann der Autor, also Thomas Wagner, dass man Aktionen und Formate der außerparlamentarischen Bewegung der 68er aufgreife, und er diagnostiziert dann eine Unfähigkeit des etablierten Kulturbetriebes, auf diese rechten Provokationen zu reagieren. Es gab vor kurzem ein Gespräch mit Thomas Wagner, was in freien Radios geführt wurde. Ich spiele mal einen kurzen Auszug daraus.
Die bisherigen Versuche, die kleinen rechtsradikalen Verlage anzugreifen, haben dazu geführt, dass sie dadurch erst bekannt wurden und in einem immer größer werdenden Resonanzraum von Rechtsinteressierten, sage ich mal, einfach nur Rechtsinteressierten, noch nicht Rechten, denen überhaupt bekannt zu werden. Zu sagen, ach, da gibt es doch diesen widerständigen Verlag von Götz Kubitschek, der kriegt überall was von allen Linken was auf die Mütze, ist ja gerade interessant, sich das mal anzugucken. Das führt dazu, dass die Bücher bestellt werden und der Verlag floriert. Das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Das ist also taktisch und strategisch unklug.
Sagt jedenfalls Thomas Wagner, der das Buch geschrieben hat, was ich eben zitierte, Die Angstmacher 68 und die neue Rechte. Volker Weiß ist noch am Telefon, der hat für die Zeitschrift Das Argument auch eine Kritik formuliert an dem Buch. Welche möglicherweise auch Entgegnungen zur Analyse von Thomas Wagner kann man da ziehen?
Ich denke, dass die Formel von der Geburtsstunde zu plakativ ist. Letztendlich die Neue Rechte hat eben ihre eigene Tradition. Was tatsächlich tragfähig ist, das ist aber ein anderer Faktor, das ist die Beobachtung, dass es auch innerhalb der Rechten in den späten 60er Jahren zu einem Generationenwechsel kommt. Also da kann man eher sagen, dass neue Linke und neue Rechte beide Ausdruck eines Generationenkonfliktes in ihren Strukturen darstellen, aber die neue Rechte eben nicht die neue Linke notwendig brauchte. So, das ist das eine. Insofern, das ist mir zu plakativ, das als Geburtsstunde zu sehen, aber die Formen der Auseinandersetzung hat man zum Teil dann allerdings in der Gegenwart vor allem durchaus adaptiert. Und da kommen wir zu dem, was Thomas Wagner gesagt hat. Also eine Kritik von mir an dem Buch ist, dass er ja doch zu stark den Akteuren der neuen Rechten selber geglaubt hat. Er hat ja Interviews gemacht und da sehr wenig widersprochen. Das finde ich sehr schwierig, weil er ihnen durchaus Raum zu einer Selbstdarstellung gegeben hat, von der ich mal sagen würde, dass sie die Tatsachen nicht unbedingt immer getroffen hat, diese Selbstdarstellung. Und das andere, da trifft er durchaus einen Punkt, ist die Medienaufmerksamkeit. Die Medienaufmerksamkeit, die Verlage wie den Antaios Verlag und andere erst wirklich publik gemacht haben. Das sehe ich jetzt aber weniger in der Verantwortung von irgendwelchen Protesten, die natürlich auch stattgefunden haben. Da fand ich es wesentlich schwieriger, diese ganzen Ziegenstall-Reportagen aus Schnellroda zu lesen, dass also gefühlt jede dritte Redaktion meinte, irgendjemand dorthin schicken zu müssen und über das Gesamtsetting in dieser neurechten Keimzelle zu berichten. Da ist teilweise auch einfach viel Unfug geschrieben worden, weil man überhaupt nicht bedacht hat, dass diese Leute auch ganz wunderbar sich inszenieren und darstellen können. Und genau das ist ein Punkt, den haben sie tatsächlich sehr gut gelernt anhand des Studiums der Neuen Linken. Also das kann man auch nachvollziehen. Man hat sich in der Neuen Rechten stark mit linker Medienkritik und linken Medientheorien beschäftigt. Das geht also bis hin zu Guy Debord oder natürlich Gramsci wäre hier zu nennen. Also eben die Frage, wie kann man denn seine eigenen Themen kulturell in der Gesellschaft verankern. Und dann hat man, könnte man letztendlich sagen, hat man die Öffentlichkeitsstrategien der Kommune 1 beispielsweise aus der APO-Zeit einfach kopiert und sich selbst möglichst spektakulär angepriesen. Und das hat funktioniert, genauso wie damals Langhans und Obermeier gewissermaßen dann Medienstars wurden, könnte man sagen, in diese Fußstapfen haben dann versucht, Götz Kubitschek und Ellen Kositzer zu treten, in ihrem Bauernhof in Schnellroda und das gleiche Spielchen mit der Öffentlichkeit zu machen. Und da haben sie durchaus richtig kalkuliert, weil eine gewisse Spektakelsehnsucht ihnen dann auch genug Öffentlichkeit verschafft hat.